Ich würde gerne mit euch am Anfang ein Gebet sprechen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, diese Zeit zusammen. Danke, dass wir ja in dir eine Geborgenheit haben, die wir in der Welt nicht haben können. Egal, was in der Welt passiert, wir können Frieden haben in uns. Wir können die Gewissheit haben, wir sind in dir geborgen. Herr, ich bitte jetzt auch, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können. Lass uns wirklich auf dein Wort konzentrieren, was du uns sagen willst. Du, Herr, mach uns das Herz auf. Nimm die Ablenkungen von uns weg. Sprich zu uns, Herr, jetzt. In Jesu Namen. Amen. Vor Jahren habe ich von einem Ereignis gelesen, was mir viel zu denken gegeben hatte. Und dann habe ich vor kurzem, wurde ich an diese Geschichte erinnert, als mir ein Bild von einer Seite von Andachtsbuch geschickt wurde. Und zwar geht es darum, dass in der Antike, also vor 2.500 Jahren, es so war, dass wenn der Feldherr in den Krieg zog, die zu Hause geblieben sind, wollten natürlich hören, wie es gelaufen ist. Und es kam immer, immer am Ende vom Krieg gab es einen, der schon vorher festgelegt wurde. Er soll nach Hause gehen, beziehungsweise zurück in die Stadt, zurück in die Heimat und verkünden, was geschehen ist. Und über die Zeit war es so, dass wenn der Feldzug siegreich war, wenn er gewonnen hat diesen Kampf, dann wurde der Bote, der wurde nicht unbedingt nur nach Hause einfach so geschickt, sondern er hat sich festlich angekleidet, irgendwie auch das Pferd, auf dem er war, dass er das alles schon von weitem sehen konnten. Oh, der bringt jetzt was Gutes. Da ist was Gutes geschehen. Und als dieser Bote dann in die Stadt eintraf, waren seine ersten Worte ganz laut: Evangelia, Evangelia. Wir hören das schon, Evangelium. Gute Nachricht, gute Nachricht. Darum geht es heute. Für die meisten von uns wird einiges hier nicht neu sein, aber nicht unwichtig. Tut uns allen gut, immer wieder diese grundlegenden Gedanken von unserem Glauben zu hören. Bei dieser guten Nachricht ist sehr interessant. Wir haben eine richtig gute Nachricht, hat der Reimer schon gesagt. Und in diesem Fall wir haben eine richtig gute Nachricht dadurch, dass es auch eine richtig schlechte Nachricht gibt. Und Simon hatte letzte Woche die Aufgabe, diese schlechte Nachricht zu bringen. Von der Sünde. Und so darf ich, ich meine, er hat es auch gut gemacht, die Nachricht von der Sünde, und da habe ich denn die gute Nachricht. Nur kurz, einfach zusammenfassend eben, was er auch gesagt hatte, am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel, sehen wir schon, wie die Sünde den Wunsch an Gottes Stelle selbst zu treten oder jemand anders treten zu lassen oder was anders, dass das einen Bruch in der Gemeinschaft zwischen den Gott und den Menschen verursachte. Immer wieder hat Gott das den Menschen gesagt. Ein Beispiel, Jesaja. So wurde es auch gedruckt. Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie in einer Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen euer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Hier wird es klar ausgedrückt. Wegen der Sünde, der Schuld der Menschen, ist eine Mauer da zwischen uns, eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Interessant ist auch, wenn man verschiedene Übersetzungen liest, dann sieht man auch verschiedene Betonungen. Aber die gleiche Botschaft ist da. Zum Beispiel Vers 2. Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und Gott. Das ist ein Elberfelder. Neues Leben sagt, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Luther sagt, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Also hier ist die Idee von Trennung, von Distanz. Die Rede, die wir nicht überwinden könnten. Und diese Distanz oder diese Schranke oder Mauer oder was man das nennen will, ist da, weil wir die Schuld haben. Und wir Unrechtes getan haben. Und Gott ist ein gerechter Gott, das ist immer bestätigt durch die Bibel. Und er kann nicht einfach sagen, mach Schwamm drüber. Das geht nicht. Ein gerechter und heiliger Gott kann das nicht. Unrecht muss beglichen werden. Das ist eine Tatsache. Wir Menschen können versuchen, es wegzudiskutieren. Aber wir haben keine Lösung. Deshalb hatte Gott von Anfang an einen Plan, wie er die Lösung bringt. Was machen wir mit dieser Mauer? Was machen wir mit dieser Distanz? Wir können selbst keine Lösung für diese Sache präsentieren. Gott hat gehandelt. Und auch in Jesaja können wir davon lesen, was sein Plan war. Wir lesen in Kapitel 53 von diesem Knecht des Herrn, der kommen soll. Und er beschreibt diesen. Und er sagt darüber, obwohl dieser Knecht nicht unbedingt irgendwie besonders toll aussah und nicht so erfolgreich war in den Augen der Menschen, sagt er diese folgenden Worte. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Da gibt er dort in Jesaja, das war 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, da gibt er bekannt, was geschehen wird. Dass einer kommt und die Schuld von allen auf sich nimmt. Etwa 700 Jahre nach dieser Verheißung kam Gottes Sohn in Bethlehem auf die Erde, Jesus Christus. Und es ist interessant, in Markus Evangelium, wenn er das ganze Evangelium beginnt, da sagt er folgende Worte. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Anfang der guten Nachricht. Der guten Nachricht beginnt, wo Jesus auf die Erde kommt. Die richtig gute Nachricht. Er ist die Lösung für die schlechte Nachricht. Er ist es, der die Distanz zu Gott überwinden kann. Die Mauer zwischen uns und Gott niederreißt. Und ich finde, Paulus hat das wirklich im 1. Korintherbrief sehr gut dargestellt. Kurz und knapp, aber wirklich wichtig. Diese Gemeinde in Korinther hatte wirklich schwerwiegende Probleme, sie hatten Streit und sie hatten wirklich viele falsche Vorstellungen. Und Paulus musste sie immer wieder zurückbringen zu dem zentralen Ereignis, zum Kreuz. Und da sagt er, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, an die gute Nachricht, dass ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Welcher Punkt ist es, von dem er, welche Botschaft ist es? Er sagt es gleich in Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Jesus Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und da geht er in den nächsten Versen und listet auf über 500 verschiedene Menschen, die ihn gesehen haben, nachdem er auferweckt wurde. Hier sind wirklich die wesentlichen Punkte der frohen Botschaft, der guten Nachricht. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und am 3. Tag wieder auferweckt. Und das ist ein Zeugnis der Schrift. Das heißt, die Propheten, die hunderte von Jahren vorher das gelebt haben, sie bezeugen davon, was kommen wird. Und das hat er auch eingelöst. Das hat er erfüllt. Das ist, knapp gesagt, das Evangelium. Die gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht. Und wenn wir das annehmen, bildet es einfach die Grundlage für unser ganzes Leben. Mein ganzes Leben ist gebaut auf Jesus Christus, sein Evangelium. Diese gute Nachricht. Und es ist interessant, wenn wir die Briefe im Neuen Testament lesen, wenn es Probleme gab oder Schwierigkeiten, sie gingen immer wieder, die haben nicht einfach gesagt, nee, das darfst du nicht tun, nee, das musst du tun. Die gingen immer wieder zurück zum Kreuz. Zu dem, was da passiert. Also ich gebe euch 2 Beispiele kurz von Petrus. Petrus sagte in Kapitel 1, als die Menschen, an die er schrieb, die haben Schwierigkeiten wegen ihrem Glauben und sind in der Gefahr, einfach wieder reinzurutschen in alten Gewohnheiten, alte Verhaltensmuster, alte Beziehungen. Und Petrus sagt folgende Worte: Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf diese Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Er fordert den Leuten damals und uns auch heute auf, denkt dran, wie sinn- und ziellos euer Leben war. Das war eigentlich nichts. Im Vergleich zu dem, was ihr bekommen habt. Denkt dran, was es gekostet hat, davon freizukommen, von einem Leben, das sinnlos war. Das hat das kostbare Blut von Jesus Christus gekostet. Denkt daran, was ihr jetzt habt, eine lebendige Hoffnung für die Zukunft. Eine Grundlage für die Gegenwart, eine Kraft im täglichen Leben. Und deshalb, und das kommt dann geschützt, weil ihr das alles bekommen habt, seid ihr jetzt in der Lage, einander zu lieben. Aufrichtig, ohne Heuchelei. Denn das war eigentlich, was ein großes Problem damals war, ist, dass Menschen gut waren zueinander, wenn sie was davon hatten. Und in diese Rolle sind sie gefahrt, zurückzukommen. Und das ist genauso heute. Wir können so in der Gefahr kommen, dass wir sagen, okay, ich bin nett zu dir, solange du mir das gibst, was ich brauchst. Oder solange ich was von dir habe. Wenn ich nichts von dir bekommen kann, dann weg, ich gehe zu jemand anders. Ich kann mich erinnern an eine Frau, die, mit der ich gesprochen habe, vor Jahren. Und sie sagte, wenn dieser Mensch mir nichts geben kann, warum soll ich diesen Mensch lieben? Ja? Sie hat überhaupt kein Verständnis für. Und ich denke, wenn du das Evangelium nicht kennst, dann kannst du das nicht verstehen. Das Evangelium, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um für jeden Menschen zu sterben. Für jeden, ob sie es annehmen oder nicht. Und er sagt, deshalb seid ihr jetzt in der Lage, anders als woanders, in der Familie Gottes, einander aufrichtig zu lieben. Das Evangelium schafft eine Basis dafür, dass wir eine Gemeinschaft haben können, die anders als die Gemeinschaft in der Welt ist. Ich gebe euch ein zweites Beispiel von Petrus, weil er macht das immer wieder in seinem Brief. Denn Menschen hatten auch Probleme, weil sie eben gelitten haben. Nur wegen ihrem Glauben. Und Petrus sagt diese Worte zu ihnen. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wenn das Leben nicht einfach ist, wenn es Probleme gibt, weil wir an Gott glauben, weil wir an Jesus Christus nachfolgen, dann sollen wir nicht die Hände in die Luft schmeißen und sagen, oh Mann, arme ich, wieso ich? Petrus sagt im Grunde genommen, wenn wir an die gute Nachricht glauben, die gute Nachricht angenommen haben, was ist die gute Nachricht? Dass Jesus gelitten hat für uns. Und alles Leiden, was uns widerfahren könnte, ist bei weitem nicht das, was er gelitten hat für uns. Bei weitem nicht. Und so sind wir, wie Anna sagte, wenn es ihn getroffen hat, warum überrascht es uns, dass es uns auch trifft, wenn wir ihm nachfolgen? Jesus hat nichts Falsches getan, er hat vollbildlich gelebt, er hat sogar für uns gelitten. Und wir haben so viel von ihm bekommen, Heil, Vergebung, deswegen. Und jetzt sind wir berufen, in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Also eben das anzunehmen, was er uns gegeben hat. Nicht überrascht zu sein, wenn wir Schwierigkeiten bekommen. Und das alles war schon von Anfang an, wie er in Kapitel 1 sagte. Von Anfang an war das Gottes Plan. Von Anfang an wollte er das machen. In 1. Timotheus, wir sehen sogar hier, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will das, Gott will das. Jemand fragt, warum eigentlich? Warum eigentlich? Ja, er will halt. Ne? Johannes sagt da klar eine Antwort. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und dadurch ist Gottes Liebe und zu uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das einzige Artige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leistet für unsere Schuld. Es ist interessant. Johannes sagt, wenn wir wissen wollen, ob wir Gott richtig erkannt haben, dann gibt es einen simplen Maßstab, ob wir einander lieben. Ganz simpel. Er hat nicht eine Liste von Geboten gegeben, wie wir es richtig erkennen können, sondern eine Liebe, die sich daran messt, wie Jesus geliebt hat. Es ist nicht entscheidend, welche Gebote wir folgen, wie oft wir in den Gottesdienst kommen, das ist auch richtig, aber er sagt, das Entscheidende ist, hast du Liebe für einen anderen unter euch? Hast du es begriffen? Denn Gott ist Liebe. Und ich habe schon, es ist sehr interessant, auch Menschen sagen, ich weiß nicht, wie Gott mich lieben konnte, ich bin so schlecht als Mensch. Und ich kann diesen Menschen nur sagen, okay, Gott liebt nicht, weil wir gut sind, sondern Gott liebt, weil er Liebe ist. Das ist sein Wesen. Das gehört zu seinem Wesen. Und er geht zurück zum Kreuz und sagt, okay, das ist der Beweis dafür. Darin ist die Liebe. Dadurch ist die Liebe offenbar geworden, dass er seinen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns neues Leben schenken. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Und alles Liebe, was wir geben, ist eine Antwort. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leistet für unsere Schuld. Das heißt, er hat unsere Schuld beglichen aus Gnade. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Auch wenn wir nicht sehr liebevoll sind, hört seine Liebe nicht auf. Das ist ein Grund, Satz, den wir nicht vergessen dürfen. Paulus sagt es so gut. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren. Er hat nicht da gestanden, okay, raff dich erstmal zusammen, komm, du kannst das. Und dann, wenn du es schaffst, dann lebe ich dich. Ja. Als wir Sünder waren, als wir wirklich unten waren und nichts Besseres konnten, nichts vorzuweisen hatten. Da ist er schon, hat er schon gehandelt. Da, das ist wirklich eine richtig gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Und wenn ich daran denke, ja, muss an diese Geschichte denken, am Anfang, ja, dieser Bote, der kommt angeritten, ja, der ist festlich angezogen. Und ja, das Pferd ist auch, sieht auch entsprechend aus. Und dadurch haben die Menschen bestimmte Erwartungen und denken, okay, jetzt kommt was. Stell dir vor, der geht jetzt der reitet in die Stadt und sagt nichts. Sondern einfach reitet. Und reitet rum und die sagen, Moment mal. Das passt doch nicht. Ja. Ich habe mal dieses Bild genommen, von dem, wie er aussieht, dass er aussieht wie einer, der die gute Nachricht bringt. Ich habe da eine Predigt daraus gemacht, weil ich denke, okay, sieht es so aus, als hätten wir wirklich eine gute Nachricht zu bringen? Ja? Würden Leute denken, wenn sie uns einfach beobachten, die haben wirklich eine gute Nachricht, die haben irgendwas an sich, was gut ist. Ja? Und das ist wichtig. Aber das reicht nicht. Ja? Das habe ich leider als junger Mann versäumt, das zu sagen, dass eigentlich beides zusammengehört. Die Botschaft und das Leben. Und das Problem allzu oft ist das eine oder andere. Dass Menschen sich so sehr auf die Botschaft versteifen, dass sie gar nicht mehr reflektieren, wie ihr Leben ist. Oder, dass sie eben denken, ich muss mal ein gutes Vorbild sein. Ich will mal ein gutes Vorbild sein. Ich will mal ein gutes Vorbild sein. Und erst wenn ich ein gutes Vorbild bin, dann kann ich davon erzählen. Das passt nicht. Beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Wir haben, wenn wir glauben, wenn wir diese Nachricht angenommen haben und wir wissen, das ist eine richtig gute Nachricht, dann haben wir die Aufgabe, das auch weiterzugeben. Das passt einfach dazu. Petrus sagt folgende Worte. Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht von niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Und hier ist es, er bringt es eigentlich zusammen. Haltet den Heiligen in euren Herzen. Das heißt, lebt es aus. Lebt es aus. Lebt die gute Nachricht aus. Und seid bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das heißt, einfach eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die wir haben. Denn wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir haben eine richtig gute Nachricht. Sei bereit. Und ich denke, dieser Gedanke von sei bereit heißt auch einfach, Gott wird uns Gelegenheiten schenken, diese Nachricht weiterzugeben. Manche fühlen sich berufen, dieses oder jenes zu tun, auf eine bestimmte Weise, wie in die Straßendienst. Aber auch jeder wird Gelegenheit bekommen, wenn wir Gott nach, wenn Jesus unser Herr ist und wir ihm nachfolgen, dass Menschen uns Fragen stellen. Dass Menschen mit Menschen reden können über ihre Ängste, über ihre... Ja. Wir haben diese Gelegenheit. Und wir sollen bereit sein. Das heißt auch für mich, einfach zu überlegen, was ist die gute Nachricht? Und das so kurz und knapp in Worten zu fassen, dass ich weiß, okay, so ist es. Ja. Petrus gibt es ein gutes Beispiel in Korinther 15, 1. Korinther 15. Zum Nachdenken für jeden. Interessante Fragen. Was empfinde ich, ist die Frage an jedem. Was empfinde ich Gottes Sohn Jesus Christus gegenüber, was empfinde ich ihm gegenüber? Dass er die Konsequenzen für meine Sünden auf sich nimmt. Wenn ich bedenke, dass er meine Sünden auf sich nimmt, was ruft das in mir hervor? Zweite Frage, was motiviert Gott, meine Sünde zu tragen, mir zu vergeben? Dass man denkt, okay, warum soll Gott mir vergeben? Warum soll Gott dir vergeben? Dritte Frage, was bedeutet diese gute Nachricht für mich persönlich? Welche Bedeutung hat diese gute Nachricht für dein persönliches Leben, für mein persönliches Leben? Wir haben eine richtig gute Nachricht. Und manchmal denke ich, dass eine Aufgabe von Satan ist, dass wir so in das Leben hineinkommen und so, uns so im Alltag so, uns so beschäftigen, dass wir einfach nicht daran denken. Dass wir nicht die Türen sehen, die Gott öffnet für sein Evangelium. Dass wir einfach die Dankbarkeit vergessen für das, was er getan hat. Wenn wir die gute Nachricht angenommen haben, lasst uns in dieser guten Nachricht leben. Wenn es jemanden gibt, der das noch nicht angenommen hat, nimm es an. Wir können dir gerne zeigen, wie. Lass uns zum Schluss miteinander beten. Großer himmlischer Vater, danke, dass du, Herr, uns erlöst hast, uns durch Jesus Christus Vergebung geschenkt hast und uns gezeigt hast, Herr, wie großartig deine Liebe ist, die unabhängig von unserem Verdienst da ist. Herr, gib uns den Mut, den Mund aufzumachen. Gib uns Augen, die sehen, wo du Türen öffnest, wo du Gelegenheiten schaffst. Wir wollen in deiner Güte leben, Herr. In Jesu Namen bete ich. Amen.
Amen.
So, ich wünsche allen, auch die im Zoom zugeschaltet sind, einen gesegneten Tag. Ich denke, wir werden die Möglichkeit haben, so Gott will, uns wieder sonntags zu treffen. Wir werden alle auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch allen wirklich einen gesegneten Tag und einfach offene Augen für das, was Gott tun will. Das, was Gott tun will in unserem Land, in unserer Stadt. In deiner Nachbarschaft, da wo du bist. Amen.
Amen.
So, schön, dass ihr da wart. War schön, euch zu sehen. Oder immer auch nicht. Oh. Was ist passiert?
Also wenn du hier auf den Bildschirm guckst, sie sind alle ähnlich zu sehen. Gerade haben sie alle raus. Nur noch die Namen stehen da. Als sie dich gehört haben.
Ah,
da.
Aha, hat sie doch gehört. Okay, so.
Tschüss.
Tschüss. Alles Gute. Schöne Woche euch.
Schönen Sonntag.
Tschüss, schöne Woche.
Danke, Simon.
Ah.
Tschüss, Lydia und Elena. Elena.
Tschüss. Tschüss. Schönen Sonntag.
Wünsche auch. Ciao.
Hast du aber geschafft?
Wie lange wird die Gemeinde?
Das war bis heute. Also nächste Woche ist es wieder.